Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf die nächste gute halbe Stunde mit euch. Es gibt so, so tolle Themen. Ja, zugegeben, mein Gast der Woche ist ein schweres Thema. Es geht um das Thema Tod und es geht, ich setze nur einen drauf, es wird noch schlimmer. Es geht um das Thema Kinder, die sterben, und zwar Babys, die sterben, also sogenannte Sternenkinder. Ihr wisst ja, ich setze mich dafür ein bisschen ein. Also ich arbeite mit den Sterneneltern Saarland zusammen. Ich bin da Schirmherrin und wir haben einen Podcast gemacht, der heißt Schmetterlingsgeflüster. Und da geht es eben um dieses Thema. Und ich sehe diese Bedürftigkeit, also ich sehe die Notwendigkeit, darüber zu sprechen, so enorm stark, weil das ein so großes Tabu ist, was ich furchtbar finde, weil diese Eltern so alleine sind oder die Geschwisterkinder oder auch die Arbeitgeber. Ich meine, jetzt gehen wir mal einen ganz großen Schritt weiter. Die haben auch echte Probleme, weil so eine Frau, der das passiert ist, oder so ein Mann, dem das passiert ist, der kommt zurück in seine Arbeit und kein Mensch weiß, wie man mit ihm umgehen soll oder mit ihr. Keiner weiß, was die richtigen Worte sind, und am liebsten möchten sich alle nur wegducken. Und ganz ehrlich, wegducken ist immer die schlechteste Lösung. Dann lieber sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so schwer, mit diesem Thema umzugehen, und ihr kennt mich. Ich mag eben nicht wegducken, und ich mag auch weder in meiner Radiosendung noch in meinem Podcast, dass es da Themen gibt, die man nicht ansprechen sollte. Ich finde das so unglaublich wichtig, dass man es anspricht. Gerade das Thema Tod, weil hey, wir kommen hier alle nicht lebend raus, sag ich immer. Das ist nun mal etwas, was uns begegnet, immer wieder in diesem Leben. Und was uns auch erinnert an das die Endlichkeit, sage ich mal. Aber trotzdem müssen wir hingucken, weil das hilft ja nichts, wie so ein kleines Kind im Wald sich die Hände vor die Augen halten und singen, so nach dem Motto, ich höre nichts, ich sehe nichts und alles ist gut. Nee, gut wird's erst, glaube ich, wenn man die Angst davor verliert. Und ich habe die Tage so einen Spruch gelesen, wenn man die Angst vorm Tod verliert, dann lernt man zu leben. Und genau deswegen fasse ich solche Themen immer wieder an, auch wenn es anstrengend ist. Ich bin halt manchmal anstrengend, fragt mal Herrn Straten. Ich kann so unglaublich anstrengend sein. Naja, okay. Ich finde, ich bin eigentlich ganz normal. Also, das Thema Sternenkinder in diesem Podcast heute. Ich habe aber natürlich noch andere Sachen. Ich habe vieles aus der Promi-Welt. Ich habe ein wundervolles Buch, was ich euch vorstellen möchte. Es gibt Post von Martina. Ich weiß, also ihr wisst, dass ich es geguckt habe, die Krönung. Ne? Letztes Wochenende musste ich natürlich gucken. Und da geht es auch in der Post von Martina drum. Ich habe einen tollen Film, den ich euch vorstellen möchte. Also rundrum einiges, was los ist. Und das Buch der Woche ist so eins aus der Kategorie, habe ich irgendwann schon mal gelesen, genauer gesagt im Jahr um 2000 rum, denke ich. Habe ich aber eigentlich vergessen, wie gut es war. Es ist vom Altmeister, nämlich von Stephen King, und das kann nur gut sein. Der Altmeister des Horrors, ein Roman, den er in seiner frühen Zeit geschrieben hat. Was heißt frühe Zeit? Also der Mann schreibt ja seitdem er atmet, habe ich so den Eindruck. Und es hört ja auch Gott sei Dank nicht auf, sondern er schreibt ja immer noch. Das Buch ist 1999 erschienen, was ich euch jetzt vorstellen möchte. Und es heißt Das Mädchen. Ich habe die Schneeklut-Ausgabe, aber das gibt's bestimmt auch noch in einem anderen Verlag mittlerweile. Auf jeden Fall aber auch neuerdings als E-Book. Wisst ihr, dieses Buch ist so subtiler Horror. Also der hat ja so richtig harte Sachen geschrieben wie S oder Shining oder Sie. Aber das Mädchen, das ist ein bisschen anderes. Die 9-jährige Trisha unternimmt mit ihrem Bruder und ihrer Mutter eine Wanderung. Trisha verlässt kurz den Weg und verläuft sich im Wald. Hunger und Durst, Mückenschwärme und wilde Tiere, Einsamkeit und Dunkelheit sind nicht ihre einzigen Begleiter. Das ist ein Buch, was, ich würde mal sagen, richtig wehtut. Es beschreibt so eine Art von Horror, die man eigentlich nicht erleben möchte. Der kriecht so in einen rein. Und natürlich habe ich mir ein Stückchen rausgesucht für euch. Und das lese ich euch jetzt vor. Sie schrie vielleicht eine Viertelstunde lang. Manchmal legte sie die Hände um den Mund, um ihre Stimme in die Richtung zu lenken, in der sie den Weg vermutete. Meistens jedoch stand sie einfach neben den Fahnen und kreischte. Sie stieß einen letzten, so gellend lauten Schrei aus. Keine Worte, nur ein schriller Vogelschrei, aus dem Wut und Angst sprachen, dass ihr die Kehle davon wehtat. Dann setzte sie sich neben ihren Rucksack, schlug die Hände vor das Gesicht und weinte. Ich sag ja, subtiler Horror, der quasi in dich reinkriecht. Das Mädchen habe ich diese Woche gelesen und auch wenn es ein älteres Buch ist, kann ich es euch nur empfehlen. Stephen King at his best, der Meister, der wirklich schmerzhaft seinen Finger in die Wunde legt, die wir kennen. Und natürlich sind es nicht nur die Insekten oder die Angst, dass man seine Eltern nicht mehr wieder sieht, wenn man sich als neunjähriges Mädchen im Wald verläuft, sondern auch etwas anderes, was da noch aufkreuzt. Also, lest es, wenn ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr es, wie ich, schon mal vor 25 Jahren gelesen habt, dann solltet ihr es nochmal lesen. Ich finde, so ein Stephen King wird einfach nicht schlecht. Unbedingt lesen, das Mädchen von Stephen King. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, ich verspreche es euch. Ich war auch nicht enttäuscht bei der Krönung letzte Woche Samstag. Ich habe es mir natürlich angucken müssen. Es war so spannend. Ich habe es dann nochmal mir in der Mediathek angeguckt, weil ich saß ja nun auch hier und sendete ein bisschen. Von daher konnte ich ja nicht ganz so aufmerksam dabei sein, aber ich muss euch sagen, das ist, wie ich nachher zu meinem Mann sagte, ein Jahrhundertereignis. Sowas passiert eben nicht alle paar Jahre. Ich bin mir sogar noch nicht mal sicher, ob wir noch eine Krönung in dieser Art und Weise erleben, weil wenn der Charles so alt wird wie seine Mutter, dann hat er noch lockere 20 Jahre, was ihm auch zu wünschen ist. Und wer weiß, ob es in 20 Jahren noch eine Monarchie in diesem Sinne gibt. Also ich wage das arg zu bezweifeln. Deshalb war es natürlich sehr, sehr spannend, sowas zu erleben, auch sowas mal erklärt zu kriegen. Das ist natürlich heute wunderbar, dass man da vorm Fernseher sitzen kann, als wäre man quasi mittendrin, statt nur dabei. Also wirklich großartig. Mir hat Spaß gemacht und deshalb geht die Post von Martina heute auch an ein Mitglied der königlichen Familie. Liebe Königin Camilla, ich kann es nicht ändern, aber ich habe mich letzten Samstag mit Ihnen gefreut. Der Moment, als die Krone auf Ihren Kopf gesetzt wurde und Sie lächelten, das war der Moment, in dem ich dachte, endlich. Sie sind Königin an der Seite Ihres Mannes, den Sie schon fast Ihr ganzes Leben lang lieben. Sie haben ihn auf einem Poloturnier kennengelernt, denn Pferde sind Ihre Leidenschaft. Sie lieben den Geruch nach Stall, die Weite, die Natur. Sie sind ein Mädchen vom Land und Sie drehen nicht durch, wenn Sie mal nass werden oder wenn Sie Pferdemist an den Schuhen haben. Charles war vom ersten Moment an fasziniert von Ihnen. Er verliebte sich sofort, so sagt man. Und wie das so ist bei Lieben, die nicht sein dürfen, wurden die Gefühle immer stärker. Wir gegen den Rest der Welt. Gestohlene Zeit, grenzenloses Vertrauen, aber die ganze Welt war dagegen. Charles heiratete Diana und sie heirateten einen anderen, um den Prinzen zu vergessen. Das klappte bloß nicht, denn er vergaß sie nie. Nach der Hochzeit mit Diana kam die Scheidungsschlacht. Der legendäre Satz von der Prinzessin, dass es in ihrer Ehe mit Charles zu eng geworden sei. Und dann kam der Tod. Die ganze Welt trauerte und Sie, Camilla, wurden zur meistgehasstesten Frau Englands. Ich will das alles nicht werten. Ich glaube, dass es für alle schlimm war. Für Charles, für Diana, für alle Kinder und natürlich auch für Sie. Aber ist es nicht schön, wie das alles ausgegangen ist? Am Samstag saßen Sie neben Ihrem Mann auf dem Thron Englands. Ein Mädchen, das Pferde liebt. Eine Frau, die immer wusste, was sie wollte. Wenn das mal kein Happy End ist. Besser kann's kein Märchen schreiben. Ich schicke Ihnen liebste Grüße, Ihre Martina. Ich weiß, dass mein Freund Arne Waag auch ein großer Fan von Königs ist, aber in dieser Woche geht es uns nicht um die Könige dieser Welt, sondern es ging um unser ganz privates, persönliches Vergnügen, denn wir hatten jeder für sich große Dinge vor und davon möchten wir euch jetzt erzählen. Mein Freund Arne Waag ist dran, der war letzte Woche auf dem Elton John Konzert und hat sich immer noch nicht beruhigt, weil es so schön war.
War richtig schön. Ja. War wirklich richtig, richtig schön. Ich habe danach auch noch meine lieben Freunde von Fettes Brot von der Bühne verabschiedet. Die waren nämlich jetzt auch zu ihrer letzten Tournee unterwegs. Das war auch richtig toll, aber davon erzähle ich mal wann anders.
Ganz schön viele Abschiede. Ja, ich war im Musical. Ich war mit Herrn Straten in Köln im Moulin Rouge Musical.
Und ach Gott, wollte das Herr Straten oder wolltest du das?
Das war mein Geburtstagsgeschenk für ihn.
Ja, das habe ich schon gedacht.
Es ist so ein tolles Musical. Ich habe selten so ein tolles Musical gesehen. Es ist mal nicht Disney, sondern was für Erwachsene.
Ja.
Und
aber darf man da auch nicht mit Kindern rein?
Ich würde nicht. Also ich glaube, Kinder sind da fehl am Platz. Das ist wirklich kein Kindermusical. Gut, es ist jetzt nicht schlimm. Da passiert also nichts, was Kinder nicht sehen könnten. Also Man könnte rein, aber da gibt's andere für Kinder. Es ist so ein tolles Musical. Es war so eine geile Location. Die haben das so toll gemacht. Das unterscheidet sich so ernsthaft mittlerweile, was die Musicals machen von früher. Ich weiß noch, Als ich bei Phantom der Oper war, beim ersten Mal, ich glaube, das war 1987, da haben die wirklich noch die Bühnenrequisiten verschoben. Jetzt ist das alles illuminiert, weißt du? Ja. Also du hast so die, du denkst, du bist in Paris in der Straße, das ist mega.
Ich erinnere mich noch, mein erstes Musical war Jesus Christ Superstar, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt, und da fanden wir das toll, dass Musicalsänger und Sängerinnen neben uns auf Gerüsten standen.
Ja.
Und mittlerweile ist das halt wirklich eine eigene Landschaft, die da auf die Bühne zaubern. Das ist schon toll.
Aber es war auch von den Songs her, von den Schauspielern, Musical-Darstellern, mega Stimmen, ganz toll. Und Köln ist jetzt mal toll, weil das ist mal was bei uns in der Nähe.
Ja.
Also wirklich, kann es nur empfehlen. Musst du mal rein. Das wird dir gefallen, ich schwöre.
Ja, dann gehe ich da hin. Aber du gehst auf jeden Fall dann heute Abend zu Elton John nach Mannheim.
Das schaffe ich nicht mehr.
Ah.
Aber ich finde es immerhin gut, dass du ihn gesehen hast. Da kannst du jetzt dein ganzes Leben von erzählen, dass du die Abschiedstour.
Wirklich. Es war einfach toll. Besonders wie er nachher mit dem Treppenlift da nach hinten wegfährt.
Oh Gott.
Ja, auf der Bühne. Ich glaube, das sollte nett sein, aber es sah so ein bisschen aus wie alter Mann fährt nach hinten. Aber das erzähle ich dir nochmal von anderen.
Bitte. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag.
Das wünsche ich dir auch. Schönes Wochenende.
Diese Tage war einiges los in der Welt der Promis, Stars und Sternchen. Ich habe zum Beispiel sehr schmunzeln müssen, als ich von Pink, der Sängerin, gehört habe, dass sie ihren Kindern immer wieder Bücher hinlegt, weil sie sagt, Lesen ist das Wichtigste im Leben. Das ist wieder mal so ein Tag, an dem ich mich mit Pink echt verschwestern könnte. Ich möchte ja echt gerne mal mit der einen Kaffee trinken gehen oder was Besseres noch, so was Härteres als ein Kaffee. Aber ich glaube, dass man mit dieser Frau echt gute Gespräche führen kann. Und ich finde, da hat sie absolut recht. Kinder und Lesen, das gehört so unglaublich zusammen. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben, um meiner Tochter dieses Virus einzupflanzen, dass Lesen das Tollste der Welt ist. Und es hat gefruchtet. Ja, ich habe auch manchmal mit Pferdebüchern gearbeitet. Aber egal, sie liest gerne. Und das finde ich so wichtig. Und das ist heute noch viel schwerer als früher. Weil früher hatten wir irgendwie nicht so viele Ablenkungen. Also ich hatte kein Tablet. Ich hatte noch nicht mal einen Gameboy. Also ehrlich, da war es einfach noch so, dass das Bücherlesen dich wirklich in Welten entführen konnte, was sonst nichts anderes konnte. Vielleicht mal, wenn man ins Kino ging, was dann auch nicht so häufig war. Aber Fernsehen, ich weiß, ich höre mich an wie eine Oma, wenn ich das erzähle, aber es ist tatsächlich so. Das ist heute anders geworden und wisst ihr was, Leute, ich kann nicht sagen, dass es unbedingt besser geworden ist. Mit was die Kinder alles zugeballert werden, ich sage nur TikTok. Für mich gibt's nichts Schlimmeres als TikTok, ehrlich. Das ist echt, das ist für Kinder nicht gut. Für Jugendliche okay, aber für Kinder nee. Und ich finde, wenn man ein Kind zum Lesen kriegen will, dann muss man das auch selber tun. Also du kannst nicht erwarten, dass dein Kind Dinge tut, die du selber nicht machst. Wenn das Kind niemals seine Eltern mit einem Buch, und ich meine ein Buch und kein E-Book, in der Hand erwischt, dann wird es auch selber nicht auf die Idee kommen. Deshalb, wenn ihr euren Kindern was Gutes tun wollt, geht mal in eine gute Buchhandlung, lasst sie selber ein Buch aussuchen und guckt mal, ob ihr es nicht doch schafft, dass sie was lesen, weil das ist, ich finde, Lesen macht unglaublich schlau. Und wenn es nur die Rechtschreibung ist, die du lernst, weil du liest. Gut, also genug jetzt davon. Ich komme jetzt mal tatsächlich zu der Promi-Welt. Ich fing ja mit Pink an und habe mich ein bisschen verquatscht, aber wir gucken jetzt mal, was außer Pink noch so anstand. Fußballstar Lukas Podolski teilt nur wenig auf den sozialen Plattformen. Deshalb ist mir auch diese Woche sofort das Foto von ihm und seiner süßen Tochter Ella aufgefallen. Die Kleine liegt ganz verträumt und noch so ein bisschen verschlafen in Papas Armen, guckt an die Decke und kuschelt sich an ihn. Und Lukas, der lächelt glücklich in seine Handykamera. Und dazu schreibt er, der Grund, weswegen es wichtig ist, jeden Tag alles zu geben. Und da hat er recht. Manchmal braucht man ja selber ein bisschen länger, um zu erkennen, was Außenstehende schon lange zu wissen glauben. Patricia Blanco, die Tochter von Roberto Blanco, hat das diese Woche auch festgestellt. Sie hat Bilanz gezogen und erzählt, dass sie nicht viel Selbstliebe in sich trägt. All die Reality-Formate, all die Schönheits-OPs, all die öffentlich ausgetragenen Streitereien mit ihrem Vater oder ihrem Verlobten haben Gründe, sagt sie. Dahinter stand immer der Wunsch nach Anerkennung und Liebe. Es steht gerade nicht sehr gut um ihre Beziehung und sie sagt, das liegt daran, dass sie sich nur auf den Mann in ihrem Leben konzentriert. Und das tut sie immer und nicht auf sich selbst. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Kevin Costner hat ja seine Trennung von noch Ehefrau Christine Baumgartner bekannt gegeben. Jetzt spricht sie darüber, nach 18 gemeinsamen Jahren die Trennung. Angeblich soll das Arbeitspensum von Costner dran schuld sein. Sie wollte, dass er mehr Zeit mit der Familie bringt. Die Kinder sind 16, 14 und 12 und die brauchen ihren Papa noch, sehen ihn aber selten. Er sei besessen davon gewesen, seinen neuen Film innerhalb eines Jahres fertigzustellen und hat entsprechend Gas gegeben. Angeblich will er sich nicht scheiden lassen, aber Christine scheint genug zu haben. Mal abwarten, vielleicht ist der Kostner-Ofen da doch noch nicht so ganz aus. Es gibt ja so Filme, da weißt du ganz genau, wo du den das erste Mal gesehen hast. Und manchmal ist es auch so, dass diese Erinnerung daran fast schöner ist als der Film selber. So geht's mir mit dem, den ich euch vorstellen möchte. Ich weiß, dass manche Leute, ich habe schon viele Leute getroffen, die gesagt haben, ich weiß gar nicht, was du an dem Film so hast, aber ich liebe diesen Film. Das erste Mal, das erzähle ich euch gleich, wann ich ihn geguckt habe. Das zweite Mal war dann in einem Urlaub in der Türkei, in so einem Cluburlaub, und da war ich alleine und ich kann mich an diesen Abend erinnern. War der Film aber schon ein bisschen älter, ich glaube 2 Jahre alt. Und da haben die so eine riesige Leinwand aufgebaut, als es dunkel wurde. Und dann haben sie diesen Film gezeigt. Und wir lagen dann da auf Sonnenliegen. Und es war Luftfeuchtigkeit gefühlte 70% und warm war es immer noch gefühlte 40 Grad. Es war mitten im August in der Türkei, da war richtig heiß. Und wir haben diesen Film geguckt. Und das sind für mich so Erinnerungen. Deshalb stelle ich ihn euch heute vor, der kommt nämlich diese Woche. Und ja, wenn ihr den nicht so toll findet, dann denkt einfach, okay, die Straten hat tolle Erinnerungen daran, deshalb stellt sie ihn vor. Aber ich finde ihn großartig. Einen Fernsehtipp habe ich für euch für Dienstag, 21:15 Uhr, also 22:15 Uhr auf Tele5. Das ist ein Thriller, der es in sich hat, mit einem wunderbaren Bruce Willis. Es tut mir so weh, wenn ich jetzt Bruce Willis sehe, der ja demenzielle Veränderungen hat und wo die Familie auch ganz mit offen umgeht. Aber es ist einfach so, dass man diesen Mann einfach als unheimlich starken, souveränen Mann in Erinnerung hat. Und ja, so ist das manchmal. Und das tut verdammt weh. Und wenn es mir schon weh tut, möchte ich nicht wagen zu fragen, wie es der Familie geht. 2005 ist der rausgekommen, ist also ein richtiger Klassiker. Und ich weiß noch, dass ich den mit meiner besten Freundin zusammen im Kino geguckt habe. Wir sind in die Spätvorstellung gegangen und waren irgendwie geflasht, als wir rauskamen. Sin City. Es geht um den Türsteher Marv. Der legt sich mit Cops, Kirche und Kannibalen an, um den Mord an dem Callgirl Goldie zu rächen. Derweil steht der Privatdetektiv Dwight der Hurengang seiner Ex im Kampf gegen korrupte Bullen bei. Und der gelinkte Ex-Cop Hardigan rafft sich auf, um die Stripperin Nancy aus den Fängen des Triebtäters Yellow Buster zu retten. Also das ist schon echt krass. Der Regisseur hat darauf bestanden, den Comic-Schöpfer Frank Miller als offiziellen Co-Regisseur mit an Bord zu holen. Und dieser Film ist dann im Amerika, das durchaus mal prüde sein kann, so richtig geknallt. Es ist ein Film, den man mögen muss und von dem man eigentlich auch den Comic kennen muss, um ihn richtig zu mögen, aber er ist echt Kult. Es ist ein abgebrühtes Leinwandgemetzel, würde ich sagen, und das Genialste daran ist die Optik. Sin City, 21:15 Uhr, Tele5 am Dienstag, aber den gibt es garantiert auch in der ein oder anderen Mediathek. Wenn ein Kind nicht lebensfähig ist, wenn eine Geburt zugleich ein Abschied ist, dann sind Eltern emotional im freien Fall. Und ich erlebe das gerade in dem Podcast für die Sterneneltern, den ich moderiere. Schmetterlingsgeflüster heißt der. Und da habe ich viele, viele Gäste. Unter anderem war auch Uli Michel dabei. Und Uli Michel möchte ich euch nicht vorenthalten. Die ist Hebamme, Traumafachberaterin und Leiterin der Bethanien Sternenkinderberatungsstelle Münster-Osnabrück. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, liebe Frau Michel.
Ja, vielen Dank für die Einladung und einen schönen guten Tag.
Trauer um ein Kind, um ein Baby ist ja unfassbar, weil es, ich finde, immer so unnatürlich ist, dass Kinder vor ihren Eltern gehen. Wir fangen einfach mal in dem Moment an, wo das passiert, im Moment dieses Schocks. Was ist jetzt wichtig für die Eltern und die beteiligten Personen?
Das Allerwichtigste ist, dass wir sozusagen Ruhe ins System bringen. Also Ruhe im Sinne von einer aktiven Verlangsamung, damit dieser Schock überhaupt erstmal begreifbar wird. Weil der erste Impuls, der bei ganz vielen Eltern ja da ist, ist ein Fluchtimpuls. Das ist, sag ich mal, in unserem System so angelegt, dass man dann kämpft oder flieht. Alle kennen diese Geschichte vom Säbelzahntiger und da eben nicht in dieses Notfallprogramm zu gehen, sondern ganz in die aktive Verlangsamung zu gehen, um eben zu differenzieren. Das Kind ist verstorben, ja, das ist schlimm, das ist traurig, das ist unfassbar, aber es ist jetzt keine Not, dass die Mutter zum Beispiel bedroht ist. Und deswegen kann man sozusagen eigentlich erstmal in eine Verlangsamung gehen, um das sacken zu lassen und dann in einem nächsten Schritt zu überprüfen, was ist für genau dieses Elternpaar, für diese Frau, für diesen Mann jetzt der nächste Schritt. Und das kann sehr unterschiedlich sein.
Ein ganz großer Schritt ist das Abschiednehmen. Also das Verabschieden von dem Kind, was nicht mehr lebt. Man hört immer wieder, wie wichtig das ist. Das sagen Sie auch, ne?
Das sage ich grundsätzlich auch, aber zunächst möchte ich das Kind immer erst begrüßen.
Okay.
Es ist ja ganz wichtig, die Frau ist ja schwanger, das Kind ist zwar jetzt verstorben, ne, es ist alles anders als gedacht und trotzdem sind es werdende Eltern und dieser Prozess läuft weiterhin. Ne? Und deswegen lege ich immer den ersten Blick aufs Begrüßen, dass Eltern ihr Kind annehmen, dass sie es anschauen, dass sie es kennenlernen, dass sie es entdecken, ne? Hat die Nase wie der Papa und so weiter. Und dann gucken wir, wie eine Abschiedsgestaltung aussehen kann. Und da sind Gott sei Dank ja heute viel mehr Dinge möglich als früher in vielen Krankenhäusern, dass es mit viel Zeit und Ruhe und schön gestaltet halt stattfinden kann. Und das wird auch wahrscheinlich in jeder Situation ein bisschen anders aussehen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess für die Eltern.
Jetzt ist man aus dem Krankenhaus raus und man geht nach Hause und da ist eigentlich alles vorbereitet für das Baby, was man aber nicht mitbringt. Das ist ja dann ein weiterer ganz schlimmer Schritt für die Eltern, ne?
Ja, das ist, glaube ich, einer der schwersten Schritte, wenn Sie das Krankenhaus verlassen und das Kind nicht mitnehmen können. Ganz manchmal gelingt es in der Begleitung, dass Eltern noch so eine Idee davon kriegen, dass sie ihr verstorbenes Baby noch mit nach Hause nehmen wollen. Ich finde es immer wichtig, dass alle Eltern wissen, dass es zumindest möglich ist, auch wenn sie sich dann dagegen entscheiden. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass es dann wirklich auch zu Hause nochmal sehr berührende Familienszenen sozusagen gibt und das Kind halt einmal im Kreis der Familie, auch der Großfamilie halt sein kann. Aber das Übliche ist tatsächlich eher, ne, dass das Kind eben im Krankenhaus bleibt oder dann schon beim Bestatter ist und die Eltern eben ohne das Kind nach Hause kommen. Und das fühlt sich für die Eltern, das fühlt sich alles wie falsch an. Mhm. Man ist wie in einem falschen Film sozusagen und muss sehr gut gucken, dass man da einigermaßen gut durchkommt, weil es ist natürlich wirklich im wahrsten Sinne todtraurig. Ne? Mhm. So, und da können zum Beispiel Eltern des betroffenen Paares oder die Familie, die Freunde irgendwie auch helfen, indem sie es zu Hause schön gestalten, indem sie da sind, wenn es dunkel wird, wenn es Abend wird und der Schmerz nochmal so schlimm hochkommt. Und wenn man dann einfach die Freundin da hat und die einen hält, wenn man so schlimm weinen muss. Das sind natürlich kleine Gesten, die aus dem Umfeld auch kommen können und die sicherlich in solcher Situation unglaublich hilfreich sind.
Lassen Sie uns mal über die Beerdigung sprechen. Das ist ja auch Gott sei Dank mittlerweile anders als früher und heute ist es schon so, dass man die Sternenkinder doch, ich sag das mal so blöd, sich das anhört, schön beerdigen kann, dass sie nicht einfach weg sind, sondern dass man einen Platz finden kann. Mhm. Was ganz wichtig ist dabei, ist immer, dass man Zeit hat. Man muss sich gar nicht gedrängt fühlen. Also das muss nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden entschieden werden, wie man wann, wo das Kind bestattet. Ne?
Genau, das ist ja alles immer ein Prozess. Für die Eltern ist ja schon der Schock, dass diese Situation jetzt so ist, wie sie ist, groß genug und dann auch sofort als nächsten Schritt eine Bestattung zu planen, ist ja eigentlich eine totale Überforderung. Ne?
Mm, genau.
Von daher ist es, glaube ich, gut, ganz, ganz kleinschrittig voranzugehen. Also das sage ich auch immer dem Fachpersonal, jeden Tag nur, sage ich mal, kleine Portionen von neuen Informationen, ne, damit nicht alles wie so mit der Badewanne ausgeschüttet über den Eltern ankommt, sondern dass wir wirklich ganz kleinschrittig vorgehen und schon mal ein paar Ideen in den Raum stellen und dann sagen, ich komme morgen wieder, dann gucken wir mal, wohin ihre Tendenz so gehen kann und sprechen nochmal. Und manchmal schicke ich Eltern auch vorher mal auf ein, zwei Friedhöfe, dass sie einfach auch mal spüren, wie ist es da, wie ist das Licht, was sind das für Plätze, können wir uns das vorstellen oder ist es doch eher ein Friedwald. Also es gibt ja wirklich verschiedene Möglichkeiten und manchmal ist es ganz gut, dass sie da tatsächlich auch vorher, wenn es denn von der körperlichen Situation der Mutter einfach auch möglich ist, da schon mal auch ein bisschen ins Fühlen kommen sozusagen und sich Dinge anschauen können und überlegen können. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ein Kind kremieren zu lassen und dann eine Urnenbestattung auch erst später zu machen. Das kommt immer wirklich ganz individuell auf die Situation an, wann ist das Kind in der Schwangerschaft verstorben und geboren und wie ist die Familie diesbezüglich auch aufgestellt. Gibt es schon ein Familiengrab? Da kommen ja ganz viele Faktoren zueinander, die bedacht werden wollen, damit die Familien dann für sich eine gute Entscheidung treffen können.
Liebe Frau Michel, wir haben eben schon darüber gesprochen, wie das in den ersten Tagen ist. Wir haben über Bestattung gesprochen, aber was auch noch ein ganz großer Teil ist, wenn so die ersten Wochen ins Land gegangen sind, dann ist es bei vielen Müttern und Vätern so, vor allen Dingen aber bei den Müttern, dass sie sich fragen, was habe ich bitte falsch gemacht? Bin ich daran schuld? Habe ich was Falsches gegessen, mich falsch zweimal links rumgedreht? Was sagen Sie dann?
Naja, also aus dieser Warum-Frage, warum ist mir das passiert und hat das was mit mir zu tun, ist es schwer, tatsächlich die Eltern, insbesondere die Frauen, ne, die da oft sehr drin hängen, halt, weil sie ja auch das Kind körperlich ausgetragen haben, rauszuholen. Ne? Also es bringt nichts, wenn ich dann sage, ach, das ist doch alles Quatsch. So, ne? Das fühlen die ja nicht, sondern die haben erstmal das Gefühl, dass es wirklich etwas mit ihnen zu tun hat. Ich glaube, es ist immer ganz gut, halt auf die größere Ebene zu gehen und zu sagen, weißt du, alle haben ihr Bestes gegeben. Ne? Du warst bei der Vorsorge, du hast dich gesund ernährt, der Arzt hat gründlich geguckt oder die Ärztin, die Hebamme und so weiter. Und niemand konnte es verhindern. Und du selber eben auch nicht. Ne? Also auch wenn du jetzt im Kopf hast dass, oder das Gefühl hast, dass das ganz viel mit dir zu tun hat. Und irgendwann gelingt es dann oft, diese andere Ebene auch sozusagen mitzusehen, dass es wirklich Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können. Mhm. Auch wenn wir in unserem deutschen medizinischen Gesundheitssystem erstmal, sage ich mal, das Gefühl haben, dass wir schon sehr viel können. Das können wir ja auch. Aber es gibt tatsächlich eben auch Situationen, da kann man nicht eingreifen. Mhm. Das, ne, kann man nicht überwachen sozusagen. Und das ist schwer zu akzeptieren. Aber diese Akzeptanz ist ja auch ein Prozess, der sich dann eben an diesen Kindsverlust auch anschließt. Es ist ein langer Prozess oft für die Eltern, ne, zu fühlen, was macht das jetzt mit mir, was heißt das für mein Leben, ich hatte beruflich ganz anders geplant, jetzt ist es doch ganz anders als gedacht und so weiter. Also das ist ja schon ein längerer und eben auch schmerzlicher Prozess, durch den sie dann gehen und wo diese Fragen dann Stück für Stück eben auch sortiert und aufgearbeitet werden können.
Sie haben das gerade schon angesprochen, das macht was mit einem. Das macht was, da verändern sich Werte, da werden Freunde plötzlich anders wahrgenommen, da verlieren sich manchmal Freundschaften, da wachsen aber auch manchmal Familien viel, viel enger zusammen. Haben Sie auch diese Erfahrung gemacht?
Ja, also es ist natürlich so bunt wie das Leben immer, ne? In jeder Familie etwas anders, weil ich sage immer, es ist zwar ein gleiches oder ähnliches Geschehen, was wir begleiten, aber es ist ja immer ein anderer Boden, auf den es trifft oder auf andere Menschen, die es trifft. So, ne? Und viele Eltern berichten das, dass sie ihren Freundeskreis insbesondere ganz neu wahrnehmen, dass Menschen plötzlich sehr dicht an ihrer Seite sind und sehr hilfreich sind, von denen sie es gar nicht erwartet haben und andere, von denen sie es eben erwartet haben oder von denen sie es sich so vorgestellt oder auch sehr gewünscht hätten, die können vielleicht überhaupt gar nicht so gut mit dieser Situation umgehen. Und es, ich meine, das lässt sich ja nicht ändern. Die Freunde sind so, wie sie sind. Das heißt, die Eltern können ja nur für sich irgendwie schauen, was mache ich jetzt damit? Ne? Und ich stärke ihnen dann immer den Rücken, wirklich sehr genau zu prüfen, was tut mir eigentlich in dieser Ausnahmesituation meines Lebens gerade gut und was irritiert oder verwirrt mich vielleicht eher oder belastet mich. Und da auch wirklich eine Grenze für sich erstmal zu ziehen, um sozusagen erstmal wieder stabiler zu werden, bis man dann solche Dinge vielleicht auch neu anschauen und beleuchten kann. Das ist, glaube ich, ganz gut, dazu zu sagen, dass es jetzt so ist. Das heißt ja nicht, dass es für immer so
genau
sein muss.
Ja. Ne? Heute geht es bei mir in der Martina Stratenshow um das Thema Sternenkinder. Ihr wisst ja, dass ich da viel zu mache. Es gibt einen Podcast, der heißt Schmetterlingsgeflüster. Und ich habe im Rahmen dieses Podcasts eine unheimlich faszinierende Frau getroffen, Uli Michel nämlich. Die ist Hebamme, Trauma-Fachberaterin und Leiterin der Bethanien Sternenkinderberatungsstelle in Münster-Osnabrück. Sie hat ein tolles Buch geschrieben, da komme ich gleich nochmal drauf. Und Uli Michel spricht heute mit mir über die Eltern dieser stillgeborenen Kinder und darüber, wie sie Halt finden können. Liebe Frau Michel, wir haben eben darüber gesprochen, dass ein totes Kind, ein Baby, das man nicht im Arm halten kann, dass das was mit einem macht. Und das macht auch was mit einem Paar. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Wie nehmen die Paare das?
Naja, sie nehmen meistens nach einer Zeit einfach wahr, dass sie sehr unterschiedlich trauern.
Ja.
So, ich sage mal ein Beispiel, was mir gerade heute in meiner Beratungsstelle begegnet ist. Der Mann, der so ganz in die organisatorischen Dinge gegangen ist, der so sagt, es tut irgendwie es gut oder es ist für uns etwas leichter, wenn wir den ganzen Tag irgendwie ein bisschen abgelenkt sind. Das heißt, der setzt sich wirklich hin und strukturiert den Tag. Wie verbringen wir möglichst viele Stunden bei unseren Freunden, bei der Tante, wir gehen dann einkaufen, sodass der ganze Tag gut gefüllt ist. Mhm. Sagt, wir sind mittags eine Stunde zu Hause, das geht auch gut, aber dann fahren wir nochmal los oder unternehmen nochmal etwas, damit uns diese Stille sozusagen nicht in eine Unruhe versetzt, die wir gar nicht gerade aushalten können. So, ne? Und er ist was erstaunt darüber, wie viel seine Partnerin weint und weint und weint und das kann er nicht schwer aushalten. Und sie ist eben tatsächlich noch gar nicht gut sprachfähig und ist noch ganz so in sich gekehrt. Und man merkt ihr den Schock dieser Diagnose und nachdem, dass ihr Kind eben ein erstes Kind nicht bei ihnen sein kann, merkt man ihr noch sehr an. Und das wird sich über die Zeit auch da sicherlich verändern, wie bei vielen Paaren. Aber diese Unterschiedlichkeit erstmal auszuhalten, ist schon auch schwer oder den anderen eben so verletzt zu erleben und so stark traurig zu erleben, ist wirklich etwas Neues auch in jeder Paarbeziehung, die das erleben muss.
Was ich in den Gesprächen mit den Eltern im Podcast bemerkt habe, ist, dass die Erinnerungen gut tun. Also, dass all die Erinnerungen, die man hat, dass die schon auch durchaus ihren Platz und ihre Berechtigung haben und dass man die sich auch ansehen darf.
Mhm. Ne? Ja, viele Eltern haben ja tatsächlich auch Fotos von dem Kind oder so kleine Fußabdrücke von dem Kind, wenn das Kind schon in der Schwangerschaft verstorben ist, wenn es ein Kind ist, was vielleicht auch ein paar Tage, Wochen gelebt hat, dann gibt es natürlich nochmal ganz andere Erinnerungen auch, aber generell rege ich die Eltern auch immer dazu an, nochmal zu überlegen, was waren einfach besondere Tage in der Schwangerschaft, worüber haben wir uns besonders gefreut, wie waren die Momente, die wir einfach besonders wahrgenommen haben und das tatsächlich auch nochmal schriftlich festzuhalten, weil das ist natürlich nur jetzt noch so präsent. Ja. In 10 Jahren ist das nicht mehr so in der Erinnerung und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass, damit diese Kinder eben auch über lange Zeit einen Platz in dieser Familie bekommen können, dass sowas wichtig ist, dann eben nochmal aufzuschreiben oder in aufzuquatschen sozusagen und zu sichern auf einem Handy, dass man das nicht vergisst.
Ja. Liebe Frau Michel, ich bedanke mich so herzlich für das Gespräch und ich möchte nochmal auf Ihr Buch hinweisen. Das Buch heißt Ein Kind in den Sternen, wie Eltern stillgeborener Kinder Halt finden. Und das ist ein Buch wirklich für betroffene Eltern, für Angehörige, für Fachleute, wenn ein Kind in der Schwangerschaft oder rund um die Geburt verstirbt. Es ist im Wermeling Verlag erschienen und es ist ein tolles Buch. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Vielen, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag.
Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für Sie einen schönen Tag.
Ich weiß, es war ein hartes Thema, aber ich bin stolz auf euch, dass ihr es euch mit mir angehört habt und ich finde es unglaublich wichtig. Ich kann es nur noch mal sagen, wir kommen hier nicht lebend raus, wir müssen uns mit dem Tod beschäftigen, ob wir wollen oder nicht. Und ich finde auch, diese Sendung ist dafür da, dass sie es tut. Und ich finde, es steht ihr, wenn ich das mal so sagen darf. So, ich komme zum Spruch der Woche. Wenn es dir gut tut, braucht es keinen weiteren Sinn. Das ist Sinn genug. Absolut richtig und ich hoffe für euch, dass ihr die nächste Woche so verbringt, dass ihr euch Dinge auch sucht, die euch gut tun. Das ist so wichtig. Ich meine, gerade haben wir über den Tod geredet und jetzt sage ich euch nochmal ganz, ganz deutlich, genießt die Zeit, die ihr jetzt habt. Nur das zählt, glaube ich. Ich weiß, ich muss mir das auch immer wieder sagen. Es zählt auch das, was wir brauchen und was wir wollen. Und gerade wir Frauen neigen dazu, uns zu verlieren in den Wünschen, die andere an uns herantragen, in dem Wohlbefinden, das andere gerne hätten. Und wir sorgen dann dafür, dass die sich wohlfühlen. Aber wir dürfen uns selber dabei nicht vergessen. Und das tut ihr bitte in dieser Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast der Martina Straten Show. Wenn ihr auf Folgen klickt in dem Podcast, dann werdet ihr immer erinnert, dass ihr, wenn eine neue Folge vom Podcast rauskommt, was ich total wichtig finde. Ich habe so viele Podcasts, die ich gerne höre und dann verpasse ich manchmal Folgen oder suche mir einen Wolf, weil ich den Podcast nicht mehr finde. Also abonnieren oder folgen heißt das in diesen Masken, wo man dann anklicken kann. Kostet nichts, aber man wird dann erinnert, dass man eine neue Folge seiner Lieblingssendung anhören kann. Ich würde mich freuen, wenn diese zu einer eurer Lieblingssendungen wird. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin passt ihr bitte ganz gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.